Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Steinzeit. Eine neue Ausgabe steht an und ich freue mich auf meinen Gast. Er ist systemischer Therapeut, Lebenskünstler, Wissenskünstler, Kampfkunstlehrer und ich könnte es noch ewig weitermachen. Deswegen steige ich gleich ein ins Gespräch mit Rüdiger Lenz. Hallo Rüdiger.
Hallo Robert.
Wir kennen uns schon beide lange, so von der Ferne her, aber jetzt lernen wir uns
virtuell kennen wir uns schon lange.
Ja, und jetzt lernen wir uns endlich mal persönlich kennen. Also vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass du heute in das Studio gekommen bist. Und wir haben beim Vorgespräch festgestellt, dass da ein Gespräch gar nicht ausreicht. Also ich kann die Zuschauer gleich mal vorwegwarnen. Vielleicht wird es eine ganze Serie von Gesprächen. Mal schauen, wie sich das in der Zukunft so entwickelt. Ja. Ich möchte, bevor wir in verschiedene Themen einsteigen, die wir uns so ausgedacht haben, nochmal auf deine sportliche Tätigkeit zurückkommen. Ich habe ja selber auch mal Kampfkunst gemacht, Kampfsport trainiert vor vielen Jahren und ich weiß, was es bedeutet, wenn man so lange so viel Energie in diese Sache reinsteckt. War das für dich eigentlich früher ein wichtiger Schwerpunkt in deinem Leben oder das zentrale Thema in deinem Leben?
Das war mein Leben. Also ich bin mit 16 Jahren angefangen, da gab es einen Koreaner in Gütersloh, ich komme aus Gütersloh, bin ich groß geworden, da gab es einen Koreaner und das war für mich der Punkt, Baum, jetzt gehst du da rein. Es gab vorher einen Deutschen, einen Hapkido-Trainer und das war mir einfach zu seltsam, das Training. Und ich wollte im Chinesen Koreaner oder Japaner lernen und dann kam der Koreaner rein, Lee Kyun-tae. Und dann habe ich da sofort angefangen und das war die Zeit von Bruce Lee, das hat mich völlig angefixt. Und ich war nur in diesem Studio, auch in der Freizeit am Samstag, Sonntag mit Trainingspartnern im Wald und dann haben wir da weiter trainiert. Also völlig viel zu viel natürlich. Ne? Aber das war mein Leben, also das war nicht irgendein Hobby, nicht irgendwie so eine, ich interessiere mich dafür. Ich bin da voll und ganz aufgegangen. Ich weiß heute wieso, weil ich einen Schläger als Vater hatte, einen Säufer als Vater und ich wollte natürlich irgendwie selbst mit einer Heldennummer da raus und deswegen hat mich das wohl richtig angefixt. Ne? Aber das habe ich sehr intensiv gemacht und bin sehr schnell hochgekommen in dieser Sportart damals.
Okay, wenn ich jetzt mal so sagen darf, siebter Dan ist jetzt auch nicht alltäglich. Also für die meisten ist das jetzt kein Begriff, aber der erste Dan ist quasi der Schwarzgurt.
Ja, der erste
also sprich, der erste Meistergrad ist der erste Dan. Und wenn man dann den siebten Dan erreicht, ist das natürlich ein Meister in einer gewissen höheren Gruppierung.
Ja, das nennt man dann in der Kampfkunst, zumindest im Taekwondo, sind das die Großmeistertitel. Die fangen ab fünften Dan an. Das sind die Großmeistertitel, vergleichbar mit dem Doktortitel. Das sagen die unter sich. Ist natürlich keiner, aber das ist, man muss da sehr, sehr viel tun, sehr, sehr viel gemacht haben. Und nicht nur trainieren, man muss selber Schulen haben und selber erfolgreich sein, sonst kommt man da auch nicht in dem Sinne weiter. Man bekommt dann schnell den dritten Dan oder den vierten Dan, aber fünfte Dan, sechste Dan, das ist schon eine andere Nummer. Und je höher man kommt, desto seltener wird das, dass man es bekommt. Also zumindest zu meiner Zeit war es so. Heute wird es vielleicht anders sein.
Ich habe das ein paar Jahre gemacht. Ich musste dann aufhören. Meine Knochen haben gesagt, lass es mal lieber sein, weil ich habe gemerkt, so, das ist dann auch körperlich ganz schön anstrengend. Aber was ich interessant fand, ist diese geistige Ebene, auf die man dann kommt. Es geht ja nicht nur um irgendwelche Formeln und Bewegungen, die man da macht oder Bruchtests, sondern es geht ja auch um die geistige Schule. Also ich kann es eigentlich jungen Menschen nur ans Herz legen, so eine Ausbildung zu machen, weil es ja auch die Persönlichkeit bildet. Man ist in der Gruppe, in der Gemeinschaft, man hat den Lehrer als Vorbild und man ordnet sich unter, wobei das jetzt negativ verstanden werden kann auch, aber so diese Disziplin,
die man da lernt. Es ist eine Hierarchie, die sich aufbaut über die Gürtel, was vielen nicht passt. So, nicht? Aber ich halte die asiatischen Kampfsportarten für ein ideales Zentrierungsphänomen für Männlichkeit. Weil vor allem wir Männer haben ein Problem mit unserer Aggressivität, mit unserer Gewalt, mit unseren Konflikten. Wir reden nicht viel drüber und so weiter. Und das zentriert einiges, wenn man aufpasst beim Training und wenn man auch die geistigen Komponente, die du gerade angesprochen hast, wenn man die mit einbezieht da drin. Und das habe ich halt sehr häufig getan. Mir war der Kampf gar nicht wichtig, das ist mir zugefallen. Also ich hätte auch Weltmeister und sowas, das haben die alle damals gesagt. Aber ich habe gesagt, nee, habe ich gar keine Lust so, mich interessiert. Vor allem im Kung-Fu, ich habe ja nicht nur Taekwondo gemacht, Shaolin-Kung-Fu auch. Und da interessierte mich vor allem diese unglaublich schwierige Körperbeherrschung, wo man ganz tief Sachen machen muss, die man aber dann aushalten muss und weitermachen muss und sich bewegen muss. Das war für mich, das ist ähnlich wie Bodentouren oder wie Turnen selbst, so am Ring, am Pferd und all die Dinge, die man da macht. Das ist eine unglaubliche Körperbeherrschung, die man im Kung-Fu lernt, die aber zu einer geistigen Beherrschung wird auf lange Sicht. Also Körper führt, Geist folgt. Dieses Prinzip zieht sich eigentlich durch die ganze Kampfkunst, wenn man das richtig lernt. Wenn man nur den Schlag und die Technik und ich will weiterkommen und ich will den besiegen, ich will punkten und so weiter, dann hat man Schwierigkeiten, das zu entdecken für sich selbst, nicht?
Also ein Freund von mir, der hat einen jungen Sohn, 9 Jahre alt, der hat jetzt mit Taekwondo angefangen vor einem Jahr. Ich beobachte das, wie sich der kleine Junge entwickelt. Ja, der hat jetzt den Gelbgurt erst, der hat gerade erst angefangen. Aber ich merke, wie seine Persönlichkeit reift dadurch. Selbstsicherheit, körperliche Stärke, einfach auch in Situationen sich gewachsen zu fühlen. Also ich kann es eigentlich aus meiner Erfahrung kann's nur sagen, das kann nur nützlich sein. Natürlich gibt es auch Leute, die das dann ausnützen und in den falschen Weg gehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Ja. Die gibt es ja überall, in jedem Bereich kann man falsche Wege gehen und so. Und letztlich die Ebene der Koryphäe, das sind 15%. In jedem Beruf, egal ob ich jetzt Autos produziere, ob ich Kampfkunst mache, ob ich Moderation mache oder ob ich Bücher schreibe. Letztlich ist die große Masse ist immer irgendwie, naja, schwimmt da so her und die repräsentiert das Ganze. Aber die Leute, die wirklich was daraus schöpfen und vielleicht andere Dinge machen, so wie Ueshiba Moriya im Aikido, das sind dann die allerwenigsten, die plötzlich wie so ein Lichtblitz irgendeine Erfahrung haben. Und so ist mir das mit dem Nichtkampfprinzip dann halt passiert, aber das ist,
okay, ist das Thema. Dein ganzes Thema, ja. Also wir haben uns ja im Vorgespräch, ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, welche Themen wir nicht angeschnitten hatten, aber das Thema, was ich mit dir am liebsten ergründen möchte, ist eigentlich, warum schweigen die Lämmer? Ja, ich habe das ja auch schon mal zum Thema gehabt in einem Vortrag und auch hier mit Interviews. Also das Phänomen, dass Menschen, obwohl es so viel schreiendes Unrecht gibt auf dieser Welt, nicht aus dem Quark kommen. Dass also die große Masse der Bevölkerung, gerade in unserem Land, sich nicht dazu aufgerufen fühlt, endlich was zu tun. Also Demonstrationen und gegen das schreiende Unrecht anzugehen. Ja. Das ist das, was mich am meisten fasziniert und eigentlich auch schockiert, weil wir in unserem Umfeld hier im Kollegenkreis oder mit Gästen natürlich permanent an dieser Thematik arbeiten. Aufklärung, Entwicklung, die Leute hinweisen auf diese Dinge und so. Und das ist das, was mich wirklich innerlich sehr nachdenklich macht, warum es in unserer Gesellschaft diese Mechanismen gibt. Und da würde ich gerne mit dir ein bisschen einsteigen, was du da, wie du das wahrnimmst in unserer Gesellschaft. Da nehmen wir zum Beispiel mal 11. September. Ja, das ist für mich immer so ein Aufwachmoment. Und immer dann, wenn ich in Situationen bin, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, wo es in diese Themen gibt, mache ich so eine Art Lackmustest und sage dann immer, okay, 11. September, was sagst du zu Gebäude Nummer 7? Und dann gibt es dann immer so die Weggabelung, wenn der sagt, ja, Gebäude Nummer 7, das ist ja da am offensichtlichsten, dass da was nicht stimmt. Oder wenn jemand sagt, was ist denn Gebäude Nummer 7, genau, dann weiß ich eigentlich genau, an welchem Punkt ich stehe. Ja. Wieso gibt es so viele Menschen, die das absichtlich wegschieben? Was denkst du?
Das habe ich also schon öfter erklärt und öfter gesagt, warum das so ist. Aber das Problem ist, dass die Psychologie verachtet wird. Und zwar in allen möglichen Bereichen der Aufklärung selbst. In der Aufklärung findet ein Thema unglaubliche Resonanz, weil es am einfachsten kognitiv zu verarbeiten ist und eine Schleife produziert im Lösungsmechanismus. Und das ist halt Geostrategie. Also wenn ich in der Geostrategie mir die ganzen Sachen von 9/11 angucke, dann ist es sehr einfach, weil es schon viele gibt, die herausgefunden haben, warum das so ist. Entweder waren es kleine Nukems, Atombomben-Nukems, die vielleicht dort platziert sind. Jetzt gibt es eine Frau in Amerika, die sagt, nein, es war freie Energie. Dann gibt es welche, die sagen, ja, es waren aber Explosivkräfte, zeitgeschaltet und so weiter. Daher der fast freie Fall und so weiter. Und das ist quasi Sherlock Holmes live. Man ist dabei und hat so richtig Kriminalistik und das turnt einen richtig an. Und wenn man jetzt so Romane liest oder wenn man Bücher schreibt und man kauft sich Bücher, wie man Bücher schreibt, das habe ich getan, wie man Bücher schreibt, dann gibt es immer Protagonisten und Antagonisten. Also ein Buch ohne Konflikt, vergiss es, schreib es nicht. Und ich bin ein Mensch ohne Konflikte. Mhm. Psychologie versucht, Konflikte zu lösen. Also das ist eigentlich der Turn, den die Menschen eigentlich immer machen. Warum machen die das? Weil wir in einer ziemlich seltsamen Gesellschaft leben, von der wir, wenn wir älter werden, denken, das sei völlig normal. Also was passiert eigentlich in unserer Kindheit? Das gehört nie zur Aufklärungsarbeit. Für mich ist das aber ein Hauptthema. Also die Antwort auf deine Frage ist eigentlich das Hauptthema schlechthin, wo sich Aufklärung hin bewegen sollte und wo sich eigentlich auch Friedensbewegungen hin orientieren sollten. Das haben die aber alle nicht getan, sondern bleiben in ihren Mustern und in ihren Peergroups hängen und vertreten dann das rechte, linke oder das mittlere oder das libertäre oder ich weiß nicht was für ein Lager und sagen, das ist die Wahrheit schlechthin. Wenn wir groß werden, wenn Kinder groß werden, was machen die eigentlich? Was machen Kinder, wenn die groß werden? Jetzt nehme ich mal das Säuglingsalter raus, wo das noch ein bisschen automatisiert klappt, weil da kann man ja nur reagieren als Mutter. Meistens ist es die Mutter, weil die Mutter hat die Brust, das Kind wird gesäugt, gewickelt etc. Viele Väter machen das dann auch. Aber was passiert, wenn die Kinder anfangen zu krabbeln? Dann wollen die Kinder die Welt erleben, die wollen sie erkunden. Das sind alles kleine Galileo Galileis, das sind alles Newtons. Egal, ob es ein Mädchen ist oder ein Junge ist, die sind alle da gleich. Die wollen erkunden und machen und tun. Aber was sagen die Erwachsenen? Und das ist der springende Punkt. nein, da lang, nein, da lang. Und die machen das, ja, hast du, aber das hast du aber fein gemacht. Das Kind lächelt einen dann an. Und dann sagt, das hast du aber nicht, nein, die Banane gehört nicht in den Videorekorder. Nein, nicht, nein! Und so. Und dann orientiert sich das Kind entlang der empathischen Systeme der Mutter und des Vaters. Mhm. Und damit zerstören wir aber das empathische System der Kinder. Es passt sich an das empathische System der Erwachsenen an, aber nicht an das, was es selber hat. Und so ist unsere Gesellschaft strukturiert. Und ich mache das kurz, weil das ist ein Riesenthema. Das würde sehr lange, wir müssen eine eigene Sendung machen, können wir machen. dann raspeln wir raspeln durch dieses Verhalten, raspeln wir, ja, wie Parmesan auf einem Spaghettihaufen, raspeln wir das empathische System der Kinder ab und die folgen nur noch dem, ich hab dich lieb, Mama und Papa hat mich lieb, wenn ich das tue. Mama und Papa hat mich lieb, wenn ich das tue. Und dann kommen die Kinder in den Kindergarten. Dort werden die dann mit wettbewerbsorientierten Spielen vollgejaucht. Ich bin besser, du bist schlechter, ich bin besser, du bist schlechter. Im Familienverbund fängt das auch schon an, sobald die Kinder Geschwister haben. Buhlen so um die Liebe der Mutter und des Vaters und dann gucken die an den limbischen System der Eltern. Wen haben die lieber, wen nicht und dann muss ich das tun und dann kommt Streit der Kinder und so weiter. Aber und so, und dann geht das in den Kindergarten weiter. Da wird weiter gehobelt, geraspelt auf wettbewerbsorientierte Haltungen. Da bin ich nur gut, wenn ich besser bin oder mehr habe. Und dann kommt die Schule. Also ich mache das kurz und knapp. Mhm. Dann kommt die Schule, da sagt der Lehrer, sitzen bleiben, nein, nein, was du gerade machst, das ist vollkommen scheiße, obwohl das Kind gerade leuchtet und es hat voll sein Talent und es macht gerade irgendwas, passt aber nicht ins Schulsystem. Mhm. Passt überhaupt nicht da rein. Nein, sitzen sechs. Und dann wird es abgefragt auf Bulimie lernen, also wann ist Bach geboren, wann ist der, wann hat er die Kantaten, wann hat er die Fuge und wann hat Beethoven seine sowieso und das lernen die dann auswendig. Da lernen die nicht auswendig, wie schön es ist, selbst Ton zu sein, wie schön es ist, die Augen zuzumachen und mitten bei den Berlinern, bei den Londoner oder Leipziger mal die erste, zweite, dritte oder vierte Symphonie von dem zu hören und voll aufzugehen mit Augen zu. Und der Lehrer macht das dann vor, was das eigentlich bedeutet, also wie dieses ganze Befreiungssystem innerhalb der Symphonien von Beethoven funktioniert. Das lernt kein Schüler, dass das eigentlich ein Freiheitssymphonik und Freiheitskomponist gewesen ist, zwar auch mit heroischen Maßstäben, aber so, und das lernen die alle überhaupt nicht. Die lernen das und das auswendig und danach werden die benotet. Dann heißt es entweder 1 oder 6, 1 oder 6, 3, 4 und so weiter. Und dann machen die ein Studium. Sie gehen einfach mal weiter oder sie machen eine Ausbildung. Sie machen eine Lehre und dann eine Lehre als Maler zum Beispiel. Und dann müssen sie das tun, was der Kunde will, aber nicht das tun, was sie wollen. Sie können nicht malen in dem Sinne. Also mein Großvater war Malermeister und der hat noch richtig gemalt. Der hat noch, da gab es noch nicht die Tapeten, sondern er hat das an der Wand gemalt. So wie jetzt hier die Steine. Das konnte der freihand malen alles. Das ist natürlich auch heute alles weg. Das muss man nicht mehr machen. Also konnte er in dem Sinne auch aufgehen. Viele Maler haben früher Bilder gemalt. So weiter. So, und das ist heute, das wird alles weggemacht. Alles weg, nur noch funktionieren, nur noch für den Arbeitsmarkt. Heute ist das sehr extrem, weil wir eine Wirtschaftskrise haben und weil wir keine Arbeitsplätze mehr haben, wird dieses limbische System noch viel, viel mehr abgeraspelt und viel, viel mehr kaputt gemacht. Mhm. Und was lernen die Kinder aber dadurch? Und darauf will ich hinaus, wegen 9/11. Was lernen die Kinder im Grunde genommen, wenn das eigene empathische limbische Gefühlsgehirn kaputt gemacht wird und nur noch dahin zentriert wird, wo jetzt Mama, Papa, Lehrer, Kindergärtnerin und so weiter hinwollen? Da lerne ich nämlich, dass ich nur einem gehorchen darf und das ist der Autorität. Es dient also dem Herrschaftsprinzip, wenn ich Kohorten von Menschen so organisiert nach vorne bringe und denen das festschreibe und die glauben dann, das ist normal. Wenn man durch die Stadt geht, Leipzig, wo auch immer, dann denken die Leute, das, was die tun, ist normal. Das, wie sie groß geworden sind, ist normal. Das, wie sie empfinden und ihre Kinder lieben, das sei normal. Und ich sage vielen Müttern und vielen Vätern, das ist nicht gerade angenehm, sage ich, nee, du liebst dein Kind überhaupt nicht. Ja, wieso denn? Wieso denn nicht? Ja, warum schickst du es denn in die Schule? Wenn du dein Kind liebst, würdest du es nicht in die Schule schicken, du würdest auch nicht in diesen Arbeitsprozess jagen und du würdest ihm nicht sagen, das und das ist jetzt Taschengeld und dann mach mal selbst was, weil damit passt du das ja an das Herrschaftsprinzip an. Mhm. So, also wahre Liebe, wenn die anfangen mit wahrer Liebe, ne? Und wahre Liebe ist ja was anderes. Ist was komplett anderes, als jemanden anzupassen. Und so leben wir auch die Beziehungen. Die Frau passt den Mann an sich an und der Mann ist für die Bedürfnisse der Frau und Frau für den Mann und so weiter. So ist das ja heute. Bis dann die erste Scheidung kommt, dann werden die Leute 30, 35 und wachen auf und sagen, ich muss meinen Partner lassen, wie er ist.
Okay,
so, und dann fängt das alles an. Ne?
Ich muss es mal kurz runterbrechen. Also du meinst, so diese Systemangepasstheit, die wird uns schon in der Schule, im Kindergarten oder auch vom Elternhaus, unbewusst reingedrückt und das macht uns zu diesen systemhörigen Sklaven, die wir eigentlich sind.
Die Autoritäten große Masse, anhimmeln, gehorsam sind und dadurch das Herrschaftsprinzip in sich selbst festigen, ohne es zu wissen, dass sie es tun. Mhm. Die wissen es gar nicht, weil das ist nie Alltagswissen, über diese psychologischen Themen zu sprechen. Das ist nie Thema. Die Leute fragen sich nicht, wie ist das eigentlich so. Sie denken aus dem Standpunkt, aus dem sie gerade denken, ich bin völlig normal und das ist vollkommen richtig, wie ich gerade denke. Du bist schuld, dass ich so bin. Du bist eh der Doofmann, weil ich erzähle dir jetzt eine linke Theorie meinetwegen und du bist jetzt ein Konservativer. Nehmen nur als Beispiel. Ne? Mhm. Und du erzählst mir da dies und dann geht es im Grunde genommen bei mir nur um meine Wahrheit. Ich präsentiere dir jetzt meine Wahrheit und deine Wahrheit, die interessiert mich nicht und die stülpt dir über. Schon sind wir im Kampfmodus. Mhm. Und das ist Autoritäten anhimmeln, Herrschaft machen, mich selber zu einer Autorität, mich selber zu einem Herrschaftsprinzip zu machen, innerhalb der Theorie, die ich gerade von mir lasse. Mhm. Ja, gutes Beispiel sind immer die Randthemen, daran erkennen wir das immer. Es sind immer die Randthemen, an denen wir sofort erkennen, dass das wahr ist, was ich gerade sage. Reden wir über UFOs, reden wir über Megalithen, reden wir über Pyramiden, reden wir über all die über verbotene Archäologie, mhm. reden wir über Klaus Dohner. All diese Dinge oder reden wir über eine andere Physik als die, die nur Energie irgendwie verwandelt und dann Explosivkräfte schafft oder Schubkräfte. Ne? Völliger Irrsinn. Es gibt andere Dinge, aber wir sind dazu konditioniert, das niemals an uns ranzulassen und mhm. zu sagen, du bist jetzt aber blöd, weil ich repräsentiere als Autorität, bin meiner eigenen Wahrheit Gehorsamsfolger und sage, die Wahrheit ist so und so. Und mhm. wenn du jetzt dieser Wahrheit nicht bist, dann bist du entweder ein Idiot, ein Blödmann oder hast von nichts eine Ahnung. Mhm. Bist ein Dummschaf oder ein Volkspfosten oder was auch immer. Und dann kommt es natürlich schnell, dass man sagt, du bist ein Rechter, du bist ein Linker, du bist ein Extremer, du bist ein Autonomer, du bist ein Libertärer. Und in Wirklichkeit muss man das alles fallen lassen. Ein großes Vorbild von mir war immer Bruce Lee, aber nicht als Kämpfer alleine, sondern als geistiger Typ. Der hat ja auch Philosophie studiert, was wenige wissen. Der war also richtig, der war auch Philosoph. Und er hat ja seine Kampfkunst auch entwickelt. Und er hat den Way of No Way gegründet damals. Und daraus hat er Jeet Kune Do gemacht. Und wie hat er das gemacht? Und genauso habe ich mein Nichtkampfprinzip entwickelt. Und genauso kann man geistige Themen anfassen. Er hat einfach gesagt, ihr seid alle irgendwie ein bisschen eingeengt in eurem, ihr habt alle ein eigenes Gefängnis in eurem Kopf, indem er sagt, ich bin Taekwondo, ich bin Karate, ich bin Judo, ich bin Aikido. Jetzt machen wir doch einmal in jede Judo-Blase, da picken wir einfach mal rein. Stellt euch vor, es ist ein Luftballon. Mhm. Aikido ist jetzt ein Luftballon, ich nehme eine Nadel und putze. Und dann putzelt alles runter. Und das machen wir mit jeder Kampfkunst und putzelt alles auf Tablett. Und was ist das jetzt? Way of No Way. Jetzt suche ich mir die Wahrheit raus. Mhm. Und jetzt suche ich mir raus, was für mich das richtige Konzept ist. Und so hat er dann sein Jeet Kune Do entwickelt. You und so habe ich diesen Nichtkampfprinzip entwickelt.
You have to be like water, my friend.
Ja, genau. Yeah, be water.
Yeah.
Also, und das geht uns abhanden. Und deswegen sagen wir auch, meine Wahrheit ist so und meine ist so. Aber in Wirklichkeit gibt es keine Wahrheit. Es gibt überhaupt gar keine Wahrheit, auch wenn ich jetzt meinetwegen sage, das kann ich auch begründen, Albert Einsteins Theorie der Relativität oder Hawking'sche Theorie der Hintergrundstrahlung von schwarzen Löchern, die auch schon längst ad absurdum geführt würde, weil er entropisch die Information vergessen hat. Wahrscheinlich weißt du das auch. Ne? Und es gibt ganz viele Theorien, auch die Quantentheorie, die beruht ja nur auf Postulaten. Trotzdem hat sie eine Gültigkeit, die ist immens. Aber sie beruht letztlich nur auf Annahmen, die man gemacht hat aus unserem Denkkastengehirn. Das heißt, aus unserem anthropozentrischen Weltbild entstammt die Quantentheorie. Nicht? Und in Wirklichkeit, das wissen wir beide jetzt, wir können schnell zu diesem Thema kommen, du bist selbst der Schöpfer. Du bist quasi der Schöpfer deiner eigenen Theorien und dann werden sie auch zur Wirklichkeit. Mhm. Und wenn du daran glaubst, Placebo, Nocebo, dann wird das wirklich zur Wirklichkeit. Und das ist eigentlich das, was die Welt
regiert. Bevor wir jetzt ganz in den Quantenraum einsteigen, so, ne? Nochmal kurz ein bisschen so auf die reale Ebene zurück. Ja. Ich unterhalte mich oft mit Menschen, die anfangen, in diese Bereiche der Wahrheitsebene vorzudringen. Also Leute, die mit 9-11 plötzlich mal kontaktiert werden und merken instinktiv, da stimmt etwas nicht. Oder Leute, die auch diese politischen Systeme beobachten. Da ist doch irgendwas falsch. Wieso? Was passiert denn jetzt mit TTIP und mit Syrien, die ganzen Flüchtlinge? Das hat doch andere Ursachen. Was kann man denn den Menschen mitgeben, die sich jetzt gerade so aufmachen in diese Thematiken, die wir hier schon seit Jahren behandeln? Was wäre da so der erste Schritt, so auch im Umgang mit den eigenen Freunden, im Umgang mit der Familie, mit Arbeitskollegen? Ich merke das nämlich immer wieder, dass Menschen dann mich kontaktieren und sagen, ja, sie haben so recht, sie sprechen mir so aus der Seele und ich schaue das so gerne an, ihre Themen, weil die Leute sagen das genau, was ich fühle, aber ich kann mit niemand drüber sprechen, weil alle mich dann als Außenseiter wahrnehmen oder halt die Angst dann vor sozialer Isolation dann so groß wird. Was könntest du diesen Menschen an die Hand geben, wenn sie merken, dass eine ganz andere Wahrheit dahinter steckt?
Also erstmal, das Wichtigste, was die Menschen verstehen müssen, ist die Schweigespirale und die Konformität, also der Konformitätsdruck.
Was meinst du mit Schweigespirale?
Schweigespirale ist eine Meinung, die in die Öffentlichkeit gestellt wird, bekommt eine Mehrheitsmeinung dadurch, wie oft sie im Telegram-Stil in den Ticker geht. Auf so Zeitschriften Beispiel, und plötzlich ist die allgemeine
Kennedy,
Meinung.
Kennedy, Oswald war der alleinige
Oswald Täter. Oswald war der alleinige, so, nehmen wir ja. das Beispiel. Oswald ja. war alleiniger Täter, überall kam es, es wird bis heute noch erzählt und so weiter, ja. von den offiziellen Medien wird das so erzählt. Und alle wachsen mit dieser Wahrheit auf. Das ist ein ja. Konformitätsdruck, alle ziehen sich dahin. Und wenn jetzt die Minderheitsmeinung sagt, das kann ja gar nicht sein, es gibt die magische Kugel und es muss ja ein Komplott gewesen sein, also Verschwörung nehme ich ja gar nicht, das, aber es muss ein Komplott gewesen sein, kriminalistisch, und es geht ja gar nicht so und so, nicht? So, trotzdem sagen diese Leute, nee, kann ich nicht drüber reden und so weiter. Also erstens ist der Konformitätsdruck, akzeptiere ihn einfach, dass die Masse so konditioniert wird. Mhm. Akzeptiere es und kämpfe nicht dagegen an. Kämpfe nicht gegen die Masse an. Du wirst der Verlierer sein, weil du wirst Außenseiter sein. Und irgendwann werden alle sagen, du bist doch noch ein Neurechter oder irgendwie so etwas, wenn du in die Medien kommst, ne? Bist du mhm. sofort ein Neurechter. Das zweite ist, worum geht es eigentlich wirklich in deinem Leben? Worum geht es eigentlich? Warum geht es in deinem Leben und warum geht es in meinem Leben und warum geht es im Leben eigentlich aller Menschen? Es geht darum, eigentlich selbst zu sein, also im Selbstsein zu sein, das sage ich jetzt mal so. Und was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet Selbstsein? Das bedeutet, löse dich von den Ankern, die dich in die Gesellschaft getragen haben, die dich dazu konditioniert haben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Wenn du merkst, dass dies, was die Gesellschaft dir vorgibt, dass du es nicht machen möchtest, weil du den Irrsinn oder den Widerspruch darin erkennst, dann musst du wieder zurückfinden zu deiner eigenen Natürlichkeit, zu deiner Wahrnehmung, zu deinem gesunden Menschenverstand. Warum vertraust du deinem gesunden Menschenverstand nicht? Die anderen Leute sind konditioniert, ihm nicht zu vertrauen. Mache dich aber nicht zu dem Gegner. Mache dich nicht zu einem Überzeuger. Mache dich nicht zu einem, der hinterherrennt zu denen, die das vielleicht nicht glauben. Mache dich nicht zu einem Märtyrer, das ist Irrsinn. Mache dich zu einem Vorbild deines eigenen Wissensstandpunktes und dann wirst du schon sehen. Das wird anderthalb Jahre dauern, zwei Jahre, aber dann wirst du schon sehen. Dann wirst du selber ein Leuchtturm werden und die Leute kommen zu dir. Solange du in diesem Wissensaustausch zum Hamsterrad deiner eigenen Meinung wirst, also hinterherlaufen, du musst aber, Mensch, hast du doch noch nicht gehört, Mensch, das geht doch so. Wenn du im Hamsterrad dieser Wahrheitsüberzeugung versuchst, mhm. hinterherzulaufen, wirst du dein eigenes Opfer werden, weil die werden dich schlachten, so oder so. Die aber werden dich einfach,
wie kann weil man die dann so konditioniert sein? Sind. Wie kann man dann Vorbild sein? Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel Geburtstag, ja. Weihnachten, Familienfest, man sitzt rum, es wird irgendwie belanglos geredet und plötzlich kommt dann einfach ein politisches Thema aufs Tablett oder irgendwie 9/11 sagt jemand, wie kann man denn in so einer Situation dann einfach nur als Leuchtturm nichts tun? Ja, ich muss den Leuten ja dann Fakten um die Ohren hauen, damit sie überhaupt mal merken, dass die offizielle Version nicht stimmt. Wie gehe ich damit um? Einfach nur da sitzen und sagen, ja, ich habe recht?
Nein, das ist ja narzisstisch. Nein, also nicht, ich habe recht und ihr seid alle doof und nein, nein, nein. Die meisten Menschen verstehen auch nicht, dass Kommunikation und Überzeugung, das sind Lernthemen, die man lernen muss. Nirgendwo lernt man das. Mhm. Man lernt es aber nur im Austausch mit Menschen, die ebenfalls auf dieser Ebene sind oder erheblich weiter sind. Das heißt, man muss sich ein Feld schaffen, was ich immer getan habe, ein Feld schaffen, wo es noch kompetentere Leute gibt oder ebenfalls die gleiche Richtung haben und mit denen tut man sich zusammen und diskutiert und macht, okay. macht Abende, Veranstaltungen und versucht auch in die Seminarebene zu kommen, in die Vortragsebene zu kommen, um seine Rhetorik, um seine Kommunikation in einen Stil zu bringen, der als Vorbildfunktion auch funktionieren kann. Okay. Alleine wenn so einer sitzt und sagt, das kann aber nicht sein, weil das und das, das ist ein falscher Satz zum Beispiel, das kann aber nicht sein, weil da mache ich den anderen ja gleich nieder. Hast du denn schon mal gehört von, das beste Beispiel bei 9/11 ist Turm 7. Mhm. Die meisten haben davon nicht gehört, die überhaupt eine ganz andere Meinung haben. Ja, das ist aber so und so passiert. Hast du in der Schule warst du doch auch, oder? Ja, war ich. Ist egal, welcher war in der Hauptschule, ich war ja Hauptschüler. So. In der Hauptschule habe ich die schiefe Ebene und den Turm und die Schwerkraft und den freien Fall, das habe ich alles durchgenommen, Galileo und Newton. Das haben wir alles durchexerziert, das werden die heute auch tun. Das hast du doch alles gelernt, was der freie Fall bedeutet. Was bedeutet denn der freie Fall? Ohne Reibung, das bedeutet der freie Fall. Und jetzt denk doch nochmal nach, was bei 9/11 passiert ist. Fast ohne Reibung. Der Freifall wäre so. Wie ist es dann wirklich passiert? Kann es sein, dass Träger auf 400 Meter so erhitzen, dass sie instabil werden? Nehmen wir mal an, das wäre der Fall. Dann werden sie aber nur instabil, dann wird ein gerader Fall zu einem Fragezeichen. oder zu einem deformierten Geraden, aber es kracht nicht so zusammen und explodiert alles. Mhm. Und die Schwerkraft hat doch gar nicht die Kraft, etwas in Null aufzulösen, etwas zu pulverisieren.
Ja, aber muss das ist ja Verschwörungstheorie.
Das ist keine Verschwörungstheorie.
Das ist dann das Argument, was immer kommt.
Ja, aber das ist der gesunde Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand ist, Galilei und Newton zuzuhören und das auch als Wahrheit zu akzeptieren. Das akzeptiert jeder Statiker und jeder Physiker akzeptiert das
als eine
Wahrheit.
Ich spiele jetzt gerade die Rolle des Skeptikers. Ja, du glaubst ja dann auch, dass Elvis noch lebt und Bielefeld nicht existiert. Das weiß ich schon und so.
Also ich bin Gütersloher, weil das wurde mir schon gesagt. Also ich bin Gütersloher. Ja? Gütersloh und Bielefeld ist wie Bruder und Schwester. Ich war oft genug in Bielefeld, ich kann nicht beruhigen, Bielefeld existiert.
Nein, ich meine ja, das Beispiel Bielefeld wird ja aufgeführt, weil es gibt ja dieses unsägliche Thema Bielefeld-Verschwörung. So nach dem Motto, irgendjemand hat das mal aufgebracht, ich kenne niemanden aus Bielefeld, ich war noch nie in Bielefeld, Bielefeld muss es gar nicht geben und so weiter. Und diese unsinnigen Beispiele werden halt immer wieder rangezogen, um wirklich krasse Fakten zu diskreditieren, also zum Beispiel die Mondlandung oder die Ermordung von Lady Diana. Und das wird alles immer in einen Topf geworfen, verrührt und übrig bleibt so eine diffuse Soße, wo die Leute dann denken, ach, das ist sowieso alles Käse. Ja. Aber mir geht es
also eben ich will noch was einwenden. Mit solchen Leuten rede ich nicht. Wenn jemand so ein dummes Argument bringt, bin ich nicht mehr bereit, mit ihm auf einer logischen oder auf einer gesunden Ebene zu diskutieren.
Ich gehe dann über zum Kuchen. Ich sage dann, der Kuchen ist aber lecker.
Genau, das ist dann, viel angenehmer.
Ja, weil das hat dann keinen Sinn. Ja,
richtig.
Ich weiß es schon. Wie gesagt, der Lackmustest
Gebäude 7. Auf keinen Fall überzeugen wollen.
Nee, das auf gar keinen Fall. Nee. Aber ich habe es eigentlich unterbewusst genauso gemacht, wie du es gesagt hast. Ich umgebe mich eigentlich nicht mehr mit Leuten, die nicht dieses Mindset haben. Hier im Kollegenkreis oder auch unterwegs mit Freunden. Meine Freunde, mit denen ich wirklich eng befreundet bin, die haben alle das gleiche Mindset. Wir sind uns klar darüber, dass die reale Situation, wie man sie uns präsentiert, also diese Scheinrealität, dass da etwas nicht stimmt. Ja. Und ich denke, das ist so ein Erkenntnisprozess, in dem unsere Gesellschaft jetzt momentan angekommen ist. Ich merke nämlich, dass dieses Wissen sich exponentiell beschleunigt. Mhm. Immer mehr Menschen kontaktieren uns. Ich kriege immer mehr Nachrichten. Es gibt immer mehr Treffs. Es gibt immer mehr Hinterhoftreffen, Wohnzimmergespräche, Leute, die anfangen, massiv Kritik an dem System zu äußern. Das wird immer mehr. Und ich glaube auch, dass dieses System oben ganz schön in Panik ist. Also wenn, ich meine, du musst nur die
Maas musst du neulich wegrennen.
Wieso?
Also der Justizminister, der muss ja weggelaufen, der ist ja weggerannt. Ich glaube, in Zwickau war das gewesen. Da sind auch 250 Demonstranten zu dem und haben den da weggeschreut vom Podium und dann ist er in sein Auto gerannt. Boah. Kommt natürlich nicht in den Mainstream, aber Facebook war ja voll davon. Also die alternativen Medien waren ja voll davon.
Das bringt mich natürlich gleich zur nächsten nicht Frage. Wie ticken diese Systemlinge, zum Beispiel Steffen Seibert oder Nachrichtensprecher von den Tagesthemen, Thomas Roth, Karin Mioska, die Kanzlerin selber, Obama, Hillary und so weiter. Das sind ja auch intelligente Menschen. Wenn man denen zuhört, dann weiß man, okay, die haben studiert, die haben offensichtlich schon was auf der Festplatte drauf. So doof können die nicht sein, sonst wären die nicht da. Aber was läuft bei denen anders? Haben die einen moralischen Kompass, der einfach komplett im Arsch ist? Oder ist die Prägung durch das System oder ihr eigenes Ego... Nehmen wir mal den Seibert. Hm. Ja, ich finde ihn einen sehr sympathischen Mann. Ich habe den ja damals als Nachrichtensprecher immer gesehen. Er hat, glaube ich, auch damals die 9-11-Moderation übernommen mit dem ZDF. Also kompetent in seinem Fach als Moderator, schlau, smart und so weiter. Was veranlasst einen so intelligenten Menschen, sich zum Helfershelfer der Merkel zu machen?
Wie tickt er? Ja? Erst einmal hat Intelligenz überhaupt nichts zu sagen über die Schlauheit oder die Cleverness eines Menschen oder die Ehrlichkeit oder der moralische Background, den der Mensch hat. Das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Intelligenz ist nicht das, womit wir unsere Gesellschaft bauen und womit wir unseren Alltag bestreiten. Das ist nämlich die Emotionalität. Mhm. Unser limbisches, unser empathisches System, unser Gefühlsgehirn ist eigentlich der Auslöser für jegliches Verhalten, was wir haben. Also machen wir nur die Hirnforschung. Ja, Gerald Hüther, Manfred Spitzer etc., die sagen da nichts anderes. Mhm. Über 90% unseres Verhaltens basiert auf solchen Ebenen. Und wenn ich Menschen habe, die ihr limbisches System noch weiter runtergefahren haben als jetzt Robert Stein oder Rüdiger Lenz, ja, und das viel, viel tiefer im Keller sitzt, wo ich sage, das ist meinetwegen im 10. Kellergeschoss und bei uns ist es vielleicht im 2. Obergeschoss, sage ich jetzt mal nur so, dann gibt es da schon einen riesigen Unterschied zwischen dem, wie ich etwas bewerte und wie ich etwas annehme. Nicht, wie ich etwas erkenne. Also ein Tagesschausprecher oder eine Quantenphysikerin oder chemische Quantenphysikerin wie Merkel, die weiß natürlich ganz genau, dass das nicht stimmt und der freie Fall, und das wissen die alle. Ja, aber was fährt er für ein Auto? Was machen seine Kinder? Wie seine Frau? Was hat er für ein Haus? So, das muss alles gehalten werden. Das ist das Ego, was eine große Rolle spielt. Das Ego setzt sich zusammen aus Vernunft? Nein. Aus Verstand oder aus Intelligenz? Nein. Aus Emotionalität. Das ist ein emotionaler Rucksack, der überproportional bewertet wird bei vielen Leuten. Ich bin aber was und jetzt muss ich es aber auch halten. Und meine Kinder auch und meine Enkel auch und ich habe Ansehen und so weiter. Was passiert denn mit Angela, oder nehmen wir Seibert, weil das einfacher ist. Was passiert denn mit dem Heute-Journal oder Tagesthemensprecher oder was passiert mit Anne Will und so, wenn die sagen, ja, Robert Stein hat recht. Was passiert denn mit denen? Arbeitslosigkeit, wahrscheinlich Neurechts, diffamiert, ja. Dann müssen wir bloß Xavier Naidoo,
was mit dem Ächtung,
ja. Gesellschaftliche Ächtung von, ich sag mal, Mercedes S-Klasse, ja, auf Golf 2 Niveau, bam. Und das wollen die natürlich nicht, das wollen die dann halten, das wollen die lassen. Die sagen sich, ja, das ist so, aber die außenpolitischen Darstellungen oder wie sich Nationen halt eben im Gerangel um die Weltwirtschaft, da muss aber so sein und das muss aber so sein und wir müssen das, weil der Amerikaner und der böse Russe sowieso und dann müssen wir das Bündnis halten, jetzt auf dieser hohen Ebene. Und dann denken die nichts anderes, das ist so. So wie ich denke, das ist, jeder Mensch hat sein eigenes Denkgefängnis, Denkkorsett. Ja? Wenn er sich davon nicht befreit, ja, gute Nacht. Und die meisten Menschen befreien sich Zeit ihres Lebens nicht davon. Und das, was die Menschen im Laufe ihres Älterwerdens am meisten prägt, das ist die Arbeit. Das sind die Arbeitsverhältnisse der Kollegen untereinander, die Arbeitsstruktur, wie habe ich mich durchsetzen müssen, welche Erfahrungen habe ich da, wie viele Consulting-Firmen haben mich durchgeschleust, damit ich jetzt die Führungskraft A und B werde und so weiter. Und das ist dann festgezurrt bei diesen Leuten. Von der Vernunft und vom Verstand alleine, von der Intelligenz alleine, wissen das da, die bei ZDF, ARD, RTL und wie sie alle heißen, da so die Nummer eins sind, wissen das 90%, was wirklich los ist, das wissen die. Das braucht man denen auch nicht zu erzählen, das wissen die. Ja. Aber die handeln halt nicht danach, weil ihr limbisches System und ihr Anerkennungs-, ihr Ego, ne, ihr narzisstisches Weltbild sie in die Richtung bringt. Mit Vernunft und Verstand und Aufklärungsarbeit kommt man bei diesen Leuten gar nicht weiter. Aufklärung gibt es in den Alternativmedien wahnsinnig viel. Als ich angefangen habe, in diesen Medien mich selbst auch aufzuklären, da gab es nur ganz, ganz wenige. Da gab es nur, wieso gab es? Das habe ich auch hinten in meinem Buch dann immer reingeschrieben, nur wieso hier, nur wieso da, ist eins der größten, die ich da, oder alles Schall und Rauch, habe ich auch einiges reingeschrieben. Da gab es Ken Jebsen noch gar nicht, also Ken FM gab es noch nicht. Als ich das, und heute ist das ja richtig explodiert. Und was ich vor allem bemerke ist, dass die ab 35, die gucken da gar nicht so rein, aber die jungen Leute, die streben alle an diese alternativen Medien. Den jungen Leuten macht man nichts mehr vor. Die sagen alle, was willst du denn mit Fernsehen? Bist du bescheuert? Was willst du denn mit der Zeit? Bist du bekloppt oder was? Guck doch mal dahin. Also das sind die jungen Leute. Das ist, wie Max Planck auch gesagt hat, Ideen setzen sich oder neue wissenschaftliche Theorien setzen sich nicht dadurch durch, dass die anderen, die viel intelligenteren Nobelpreisträger, ja, dass die sagen, Mensch, der Albert Einstein hat aber recht mit seiner Relativität. Nein, der wurde hier als Esoteriker beschimpft. Ja. Seine Seminare waren erstmal leer und dann kam ohne Max Planck hätte Albert Einstein es nie geschafft, seine Relativitätstheorie so global zu äußern und da diese Popkultur zu bekommen. Ne? Das wäre nie gegangen ohne Max Planck. Und das sind halt die alten, also die neuen Ideen werden nur dann die Welt beflügeln, wenn die alten aussterben. Erst dann geht es. Es geht immer nur darüber, dass die alten aussterben und das ist der Weg.
Ja, ich glaube aber so viel Zeit haben wir nicht mehr, bis die alten Säcke jetzt wirklich mal abtreten. Nee. Das braucht eine neue Zeit. Ja. Und,
es also braucht auch eine Radikalisierung von Aufklärung.
Ich frage mich immer noch, um mal nochmal auf diese Moral einzugehen. Also ich habe mal einen Tagesschausprecher getroffen. Ich hatte eine längere Autofahrt mit ihm und wir haben uns dann länger unterhalten. Ich sage jetzt nicht wer, aber ich habe ihn dann eben auch mal abgeklopft, so nach dem Motto 9-11, was ist denn das? Und ja, war ihm auch klar und sei ja, wieso steht es nicht auf deinem Zettel? Was, wieso? Und ihm war auch vollkommen klar, wenn er da den falschen Text vorliest, dass er da nie wieder etwas vorlesen wird. Und als Tagesschausprecher wird man natürlich jeden Abend von Millionen Menschen gesehen, beim Bäcker, guten Tag Herr XY, beim Einkaufen und so weiter, man wird hofiert, man ist Member of the Club, man geht auf den Presseclub und so weiter, man ist dabei. Ja?
Man gehört privat, dazu. Ja? Privat ist man plötzlich anerkannt ohne Ende, weil man ist ja im Fernsehen gewesen.
Als Tagesschausprecher kann ich es mir ja fast noch vorstellen, weil wenn du einfach nur den Text lesen musst, dann wirst du halt als Vorleser bezahlt. Ist ja wurscht, aber Nehmen wir mal eine andere Korrespondentin, diese Dame, die aus der Ukraine permanent berichtet hat oder auch berichtet, Goline Atay. Ja, ich verfolge deren Publikationen oder was sie so von sich gibt, auch immer, aber auch die Analyse von ihren Berichten. Und vor 2 Jahren war jetzt eben auch, hat die das und das gesagt. Und jetzt vor ein paar Tagen hat einer der ukrainischen Faschisten bestätigt, dass sie damals gelogen hatte. Ja, also die Hintergründe zu so einem Vorfall, die hat sie damals den Russen in die Schuhe geschoben. Jetzt hat der Ukrainer selber gesagt, nee, das waren wir selbst. Wir haben das provoziert, das war eine False-Flag-Operation. Aber sie und ihre Kollegen haben das damals alles den Russen in die Schuhe geschoben, psychologisch schön verpackt, so, ja, es wäre doch bla bla bla. Also, sie hat bewusst gelogen, definitiv, weil sie kann die Fakten ja nicht anders recherchiert haben, sie sind ja nicht anders passiert. Warum lügt so ein Mensch? Oder dieser unsägliche Thomas Roth zum Beispiel, der hat ein Interview geführt 2008 mit Putin. Das Interview wurde ausgestrahlt und das wurde genau ins Gegenteil verkehrt durch den Schnitt und die Montage wie das Original. Das Original lief dann bei den Russen selber, da kann man dann sehen, was war eigentlich die Aussage, was haben die daraus gemacht. Also, warum kann sich ein Mensch zum Lügner machen lassen? Was passiert da?
Was ich am Anfang erklärt habe mit Gehorsam und wie Kinder raspeln.
Ja, aber das muss doch noch viel weiter gehen.
Ja. Also dann sind die erstmal reif für das Plateau und werden jetzt weiter konditioniert. Wofür? Um den anderen auszustechen. Unser Weg ist ein wettbewerbsorientierter Weg, den wir alle gehen. Wir leben in einer wettbewerbsorientierten Kultur. Was heißt das? Ein Sieger verursacht, jetzt ganz platt gesagt, 100 Verlierer. Die verursacht er. Und das ist für so einen Menschen völlig normal. Mhm. Jetzt gibt es unterschiedlich geartete Menschen. Es gibt Soziopathen, Psychopathen, es gibt Leute, die haben da einen Dachschaden, hier einen Dachschaden, was das Emotionale angeht. Und wenn wir die Karriereleiter von Führungskräften angucken, dann sind nur ganz wenige Führungskräfte, die tatsächlich ein stabiles Verhältnis zu sich selbst haben. Das sind ganz wenige. Mhm. Die meisten Unternehmer, ich habe Führungskräftetraining gemacht, und die meisten Unternehmer führen ein Unternehmen auf Dauer, um sich selbst in irgendeine Position zu bringen, nicht um das Unternehmen hochzubringen. Und irgendwann fängt es an, dass das Unternehmen bricht, weil die haben plötzlich eine Scheidung oder die haben plötzlich eine neue Frau oder irgendwie so etwas und das geht alles in die Richtung. Es geht um Ego-Shooting, also Ego-Polieren und den eigenen Karriereweg zu sichern, die eigene Anerkennung zu haben, weil die ist von klein auf platt gemacht worden. Ich bin aber jetzt wer, ich bin aber dieser und ich muss jetzt der sein und ich muss jetzt dies sein. Und da fange ich natürlich an zu lügen. Das ist mir doch egal, ob die Ukrainer da hinten abgeschlachtet werden oder nicht. Ich kriege dafür aber eine goldene Toilette, das interessiert mich ja nicht. Mhm. Nehmen wir die anderen, Soros, nehmen wir die Bush-Familie oder nehmen wir die Carlyle Group. All diese Dinge, die existieren ja. Mhm. Es gibt da oben Bündnisse, Machenschaften, die sind dermaßen teuflisch, da findet man schon keinen Ausdruck mehr für. Und die Lakaien darunter sind Zulieferer für diese Leute, also Hans-Werner Krischmanski oder Klaus, also Krischmanski auf jeden Fall, Elitenforscher. Und da wird das alles dargelegt. Und das funktioniert nur mit so einem limbischen System. Sobald ich ein empathisches Bewusstsein habe, dass ich mich wo ich weiß, du spiegelst dich in mir und ich spiegel mich in dir, bin ich gar nicht mehr in der Lage, dir Böses zu tun. Bin ich überhaupt nicht mehr in der Lage zu, weil ich genau weiß, ich tue mir damit selber ja weh. Und ich schade mir selber damit, wenn ich dir schade. Mhm. So, und wie viele Leute wissen, dass das so ist? Und wie viele Leute werden in diesem Bewusstsein rangezogen? Die meisten Menschen fangen mit 25 oder so an, darüber nachzudenken, weil sie mal zufällig Krishnamurti oder irgendein interessantes Buch oder den Weg des Buddha mal gelesen haben oder so etwas. Und dann fangen die plötzlich an zu sagen, oh, ich muss aber auch mal anders werden. Beginnt die Midlife-Crisis, nennen wir das hier im Westen. Ist aber keine Midlife-Crisis, sondern es ist die Neufindung des Weges zu sich selbst. Mhm. Das ist eigentlich das Kernthema bei diesen ganzen Dingen. Und es gibt Menschen, die haben das derart verloren, dass die natürlich zu solchen Sachen in der Lage sind, weil die auch so konditioniert sind. Mhm. Und die kriegt man nicht damit wieder, indem man sagt, du kriegst jetzt 2 Jahre Knast, des und deswegen, also der Richter, Rechtsanwalt und so weiter. Und die kriegt man auch nicht dazu, indem man sagt, Mensch, wenn du jetzt aber das und das tust, das ist doch scheiße für die ganzen armen Kinder, die sterben dabei, die verhungern irgendwie so, nicht? Was hat denn Albright gesagt? 500.000 Kinder? Ja, das war der Sache wert.
Das war die Sache wert.
Ja. Mhm. Die müsste man sofort ins Gefängnis, also die müsste sofort weg von der Gesellschaft. Also Gefängnis wäre wahrscheinlich noch irgendwie eine humane Institution für diese Frau. Die umkonditionieren kann man so eine alte Frau nicht mehr. Die darf man nie wieder in die Gesellschaft lassen, solche Leute. Aber unsere jungen Leute jubeln diesen Leuten zu, die oben an der Spitze sind. Obama und wie sie alle heißen mögen. Man sieht das in jeder Wahlpropaganda oder in jeder Wahlschau. Jetzt auch mit Hillary Clinton oder mit Trump. Und Bernie Sanders wird abgesägt und all diese Dinge. Ne? Also das, und hier in Deutschland ist das ja auch so bald irgendwie. Angie haben sie damals gerufen. Ich habe gesagt, das ist eine Funktionärin der SED gewesen. Wenn wir die haben, hat Honecker gewonnen. Das habe ich gesagt, da war die noch keine Kanzlerin. Das war mir klar, weil ich das limbische System kenne. Weil ich weiß, wie Menschen anhand ihres psychologischen Bewusstseins sich entlangeiern an die Außenwelt. Sie werden sich niemals verändern, wenn da nicht irgendwie was kommt.
Okay.
Und das ist auch so gekommen, völlig klar. Für mich ist das völlig logisch.
Ohne lang auf sie eingehen zu wollen, aber was hat sie für einen Auftrag? Weil man sieht ihr ja offensichtlich im Gesicht an, dass sie leidet. Also wenn ich diese Frau sehe, dann tut sie mir schon fast leid, weil die Mimik, die sie ausstrahlt, diese hängenden Mundwinkel, okay, da kann sie vielleicht nichts dafür, das ist ihre Art, aber...
Mir tut diese Frau nicht leid, da muss ich, weil es gibt nämlich
immer
eine Entscheidung.
Das war auch nur symbolisch gemeint, ja, so, sondern wer hat ihr was ins Textbuch geschrieben, so nach Motto, du musst das jetzt mit den Flüchtlingen zum Beispiel machen. Also sämtlichen Regierungschefs in Europa sagen, spinnst du, ja, schau mal, was für Probleme wir jetzt haben. Die ganze Welt überrennt uns und die Probleme kriegt man nicht hin. Und du schreist hier wie eine Sirene mit deinem Gesang, lockst die Seeleute an und die ertrinken dann alle, sprichwörtlich. Ja? Rico Albrecht hat in einem Interview das neulich mal aufgezeigt, so, dass die Merkel wie so eine Sirene ist, die permanent die Leute anlockt und die ertrinken.
Ist dann eine alte Mythologie, die Sirene.
Im Mittelalter. Ne? Ja? Also wenn sie ihren Sirenengesang nicht endlich einstellt, wird es immer so weitergehen. Was veranlasst sie dazu, das permanent weiterzumachen?
Ja, man kann ja nur sagen, was Evelyn Hechkalinski bei Position zu mir sagte, ist sie vielleicht eine Agentin?
In wessen
also
Auftrag?
Also im Auftrag der Amerikaner natürlich. Mhm. Und sie hat ja, ich vermute, dass sie traumatische Erfahrungen auch mit Russen gehabt hat, in ihrer Jugend, wie auch immer, was jetzt nicht mit Sexualität zu tun haben muss, sondern irgendwelche anderen traumatischen Dinge. Ich glaube, dass sie einen eingefleischten Russenhass hat, das hat sie. Ich glaube das einfach, weil das oft irgendwo so zum Ausdruck kommt. Sie ist aber groß geworden in der FDJ, war dort eine ganz große Persönlichkeit, war dort aber in der Führungsriege. Helmut Kohl hat sie als klein, mein Mädchen bezeichnet. Und sie war in der Nachwuchsorganisation Führungskräfte um Helmut Kohl immer herum. Mhm. Und da ist sie schnell hochgekommen. Die war damals als erstes Umweltministerin bei Helmut Kohl. In der Kohl-Ära war sie Umweltministerin. So ist sie hochgekommen. Und sie ist halt eben aber auch durch das SED-System. In ihrer prägenden Phase ist sie in diesem SED-System und es gibt Vermutungen, dass sie auch in der Stasi war. Also die Akten von Gauck und Merkel, wo sind sie?
Die Erika.
Ja, genau, die Erika. Und früher habe ich das alles nicht so, habe ich gedacht, nee, das glaube ich nicht so. Als Kanzlerin kann man sowas nicht unbedingt bringen. Aber und ich habe auch bei Position zu ihr gesagt, nee, glaube ich nicht. Aber eine Woche später habe ich dann gedacht, Moment mal. Die Evelyn Hechkalinski, ich glaube, sie hat recht. Ich glaube, sie ist eine Agentin. Und für mich ist das heute irgendwie, das ist nur eine Vermutung. Ich will es jetzt nicht so sagen, das ist so. Aber ich glaube, dass das auch für Gauck zutrifft. Mhm. Ich glaube, dass Gauck, wie kann man ein Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland sein und den Krieg befürworten und sagen, wir müssen wieder das Wertvollste, nicht, also das Leben der jungen Leute. Wie kann ich sowas sagen? Mhm. Als Politiker in diesem Land nach Hitler? Das geht gar nicht. Wie kann ich den russischen Präsidenten, das russische Volk, ja, das russische Land, wie kann ich das anpinkeln, indem ich sage, nö, ihr seid jetzt die Schweine für uns. Mhm. Nachdem wir von denen über 20 Millionen abgeschlachtet haben, gemeuchelt haben, ja, unter der Wehrmacht und unter der SS. Wie geht das? Das geht gar, also Kohl oder auch Schmidt oder sonst jemand, man mag ja denken über Kohl, ich bin kein Kohl-Fan, aber Kohl hätte niemals so etwas gemacht. Das hätte er nie getan. Das hat er auch gesagt. Und er hat auch so gehandelt, dass das nicht gesagt hat. Natürlich gab es auch unter Kohl-Ära Soldaten, die in bestimmten Kriegen waren. So, also mein Onkel ist GSG 9, der war in Mogadischu dabei und der hat mir so einiges erzählt, was im Namen der Bundesrepublik, also was nie in den Zeitungen, nie in die Öffentlichkeit kam, was die alles gemacht haben. Mhm. Nicht? Und dass dort auch die GSG 9 Leute alle 2 Jahre, wenn die da 2-3 Jahre drin sind, müssen die aber zum Psychologen. Und die meisten hören dann auch auf,
ja, ist ja klar.
Weil die
ja,
so bestialische Sachen machen, im Ausland und so weiter.
Ne? Also GSG 9 ist diese Spezialtruppe der Bundespolizei, die damals in Mogadischu dieses entführte Lufthansa-Flugzeug befreit hat. Ja? Nur für diejenigen, die es nicht wissen. Ja. Ne? Ja.
Und ich weiß nicht, ich glaube, dass die das... Es gibt ja diesen Thomas Benet, den Militärexperten, Militärberater der Vereinigten Staaten, also von den Amerikanern. Ich weiß nicht, Thomas Benet oder Bernay heißt der da, der also Militärexperte ist, der also auch gesagt hat, weiß ich, vor 15 Jahren, das Buch gibt es nur in Englisch, gibt es nicht in Deutsch, nicht ohne Grund wird das nie übersetzt, wo er gesagt hat, Europa muss geflutet werden mit so und so vielen Flüchtlingen. Mhm. Weil wir brauchen einen Genpool, einen Intelligenz-Genpool, der also nicht mehr 110 ist, sondern 90, damit die Leute arbeiten können, dies und das nicht mehr erkennen. Das ist offiziell, es gibt Videos, da sagt er das. Er sagt es vor der Kamera und die Amerikaner applaudieren. die applaudieren richtig. Die machen Beifall und ich sehe es da vor, das kann jetzt nicht wahr sein. Also Faschismus pur. Ja. Und die Doktrin geht immer weiter in diese Richtung. Und ich glaube natürlich, dass das kein Mensch, also in deine Wohnung, in meine Wohnung, würde ich ja nicht 25 Leute reinlassen, weil ich die gar nicht bewirten kann. Geht nicht. Mit meinem Budget kriege ich es nicht hin. Ja? Man lässt nur das zu, was man auch budgetieren kann. Und wir können nicht einerseits 5 Millionen Kinder am Hungerstrang haben, 6 ist die offizielle Zahl, 6 Millionen Arbeitslose, ja, sind erheblich mehr. Wir können nicht so und so viel Elend in diesem Land zulassen und anderes Elend noch hier reinholen, um das zu finanzieren. Also da ist irgendwas mächtig faul. Das wird kein gesunder Menschenverstand würde so reagieren. Natürlich würden wir sagen, dass Flüchtlinge hier rüberkommen. Aber wir können nicht sagen, jedes Jahr so und so viele Millionen. Das geht gar nicht. Das geht für kein Land. Das schafft auch die Amerikaner, schaffen das nicht. Das schaffen auch die Japaner nicht. Das schaffen auch die Deutschen nicht. Und das muss eine andere Agenda natürlich sein. Und die Agenda ist für mich halt eben Fluten der Flüchtlinge, um ein bestimmtes Niveau für die Zukunft aufrechtzuerhalten. Die ewigen Negierer des Ganzen, die Linken oder wie vielleicht auch die Konservativen, ne, die verstehen halt eben nicht, dass die amerikanische Regierung oder politische Regierung allgemein, außenpolitisch, in 30-Jahres-Zyklen oder 40-Jahres-Zyklen denken. Die denken nicht in, was haben wir nächstes Jahr, sondern was haben wir in der nächsten Ära, in den nächsten Äonen. So, ne? So denken die. Und die vollführen ihren Plan ganz, ganz straight. Und die Amerikaner haben das nach dem Zweiten Weltkrieg wie kein anderes Land wunderbar auf die Spitze geführt. Natürlich negativ für mich. Aber sie haben es wirklich hingekriegt. Sie haben es hingekriegt, dass Europa ein Armenhaus der Irren geworden ist, die sich nicht mehr untereinander verständigen und die sich mit dem wichtigsten Partner, das ist die Russische Föderation, mit denen nicht mehr zusammentun können. Ja, und haben einen bestimmten Konflikt, den Brzezinski hat den ja vorausgesagt und so weiter in dem Buch. Ne?
Das ist ja sogar offizielle Linie der Amerikaner der letzten 100 Jahre. Wir wissen es seit diesem Zitat oder seit dieser Rede von George Friedman von Stratfor, dass die amerikanische Außenpolitik darauf ausgerichtet war, die letzten 100 Jahre, nämlich zwischen den deutschen Ingenieuren und den russischen Rohstoffen an großen Keil zu haben. Genau. Ja, und das sehen wir, der Keil geht mitten durch die Ukraine jetzt und so weiter. Genau. Ja.
Ich merke schon, also das ist vollzogen. Und das muss man einfach akzeptieren, egal ob ich links, rechts, oben, unten oder sonst wie politisch orientiert bin. Ja. Man muss die Fakten einfach mal betrachten und auch die Hintergründe ein bisschen kennen. Und auch wissen, dass ein Land immer für seine Vorteile natürlich was versucht. Ja. Und dass die Amerikaner aus den beiden Weltkriegen ihren militärisch-industriellen informatischen Komplex etabliert haben. Nicht? Und dass das nur noch diese Arbeitsplätze sind. Alles andere haben die ausgesourcet. China ist nicht ohne Grund so groß. Wir wissen das.
Die werden sich alle freuen, wenn die Hillary jetzt dann bald drankommt. Genau. Weil das ist ja alles nur eine Show. Ich wusste genau, dass es auf Trump und Hillary hinausläuft. Und selbst wenn Trump gewinnen würde die Wahl, werden sie es fälschen und Hillary wird es. Das ist so. Das ist einfach... Das ist die Agenda, so wird es laufen. Ich traue mich Brief und Siegel wetten, aber ich merke schon, mit dir komme ich ins Tausendste rein. Da reicht eine Sendung wirklich nicht drüber. Ja? Wenn wir jetzt dieses System so anschauen, und dann fällt uns ja auf, dass diese Systemlinge quasi permanent das System verkaufen und verteidigen. Ja? Der zivile Gehorsam, haben wir es gesagt. Ich weiß, es gibt ein Zitat, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich weiß noch nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es geht in die Richtung, dass... Einer hat gesagt, ich fürchte mich nicht vor den Politikern und vor den Generälen und so weiter. Vor denen habe ich keine Angst. Ich habe vor denen Angst, die mich ohne mit der Wimper zu zucken erschießen würden, nur wenn man es ihnen befehlen würde. Vor denen habe ich Angst. Mhm. Also sprich, die ganzen Kleinen im System, die von oben herab die Befehle bekommen und dann quasi loslegen. Ich kenne ein krasses Beispiel dazu, Jetpiloten. Ich war ja selber in der Militärlaufbahn, habe da sehr viele kennengelernt. Meine Kollegen, die sind dann eben nicht Transalpilot geworden, sondern Jetpilot. Tolle Jungs, schlaue Leute, geile Typen und so weiter. So richtig Top Gun teilweise auch. Denkt man, wow, wie cool ist der? Mhm. Und dann aber auf die Frage hin, ja, woher weißt du denn jetzt, dass bei der Koordinate, wo du deine Bombe abgeworfen hast, auch der Feind sitzt? Und wer ist eigentlich der Feind? Dazu bin ich nicht hier. Ich bin hier nicht zum Denken, ich bin hier, um zu Befehle zu gehorchen. Außerdem will ich mit 100.000 PS geil fliegen und das ist mir alles andere egal. Warum schalten die Leute ihren Kopf da aus? Ja, was ist das mit diesem zivilen Gehorsam?
Dazu wieder Psychologie. Also wozu ist der Mensch wozu sind Lebewesen allgemein auf diesem Planeten überhaupt? Was ist der Grund, was sie tun? Jetzt nicht im spirituellen Sinne, sondern was tun sie ganz, ganz, ganz normal sachlich? Sie häufen Lebensqualität an. Und wie tun sie das? Ja, über die Ressourcen, die fleischgewordene Verhaltensorgane geworden sind. Das tun die. Und das füttern sie an, das machen sie. Die Menschen bauen aus ihren Ressourcen irgendwelche Vorteile. Ich kann besser sehen als du, also habe ich da hinten das, oder ich hab das besser drauf, mir den und den Haschen und diesen, krieg drei blonde Frauen mehr als du. So als Beispiel jetzt. Das ist ein blödes Beispiel, aber um auf den Punkt zu kommen. Also, das führt dazu, dass wir irgendwelche Vorteile für uns generieren und so entstehen Klauen bei dem so und Augen bei dem Tier so und bei dem einen ist ein Säbelzahn, bei dem anderen ist ein kürzerer Zahn, bei dem anderen sind es Zweibeinigkeit, bei dem anderen ist es mehr Masse und Horn, also Nashorn, weil der in dem und dem Milieu lebt und da hat er sich spezialisiert und so weiter. So läuft das allgemein ab. Also aus den eigenen Ressourcen das Bestmöglichste herausholen. Das ist das, was Leben macht. Das ist das, wie Leben funktioniert. So, und jetzt haben wir aber eine Kultur gebaut. Wir leben nicht mehr in der Natur. Wir haben unseren natürlichen Nabel abgetrennt und haben gesagt, jetzt haben wir die Kultur, weil wirklich haben wir von der Natur Angst. So, jetzt haben wir die Kultur. Jetzt gibt es aber in der Natur keine evidenten Muster, die diese fleischgewordenen, naturbedingten Ressourcen adäquat bedienen können. Was machen die Menschen? Versuchen, ihre Vorteile zu bekommen, indem sie ihre Bedürfnisse, die sie in der Kultur sehen, befriedigen wollen. Und das nennt der Psychologe eine maladaptive Situation. Eine adaptive Situation sind Situationen, die auf das Bedürfnis angepasst sind. Ja? Die sind aber in der Natur angepasst. Unser Gehirn, unser Leib und alles, das ist in der Natur angepasst. Das ist natürlich eigentlich und nicht künstlich kulturell. Und was tun die Menschen? Sie versuchen in dieser künstlich-kulturellen Welt ihre natürlichen Dinge zu bekommen. Dann hat der eine eine Playstation und der andere hat immer das neueste iPhone, der eine hat immer die neueste Weste an, der andere hat immer das besten Shimani, der andere hat so. Und so geilen die Leute, also wie so ein Baum ausgeilt, so geilen die Leute ihre Bedürfnisse immer in Richtung Führung und Maximierung und so weiter. Was dann passiert, also nach mir die Sinnflut, da sind die nicht mehr in der Lage dazu. Die meisten Produkte, die diese Industrie baut, die wir in der Gesellschaft haben, über 90% sind maladaptive Dinge, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir produzieren damit ja nur Müll. Das ist ein riesiger Müllberg, den wir hinterlassen, weil in Wirklichkeit braucht das keiner. Auch die Multimilliarden, die Soros meinetwegen hat, wenn er tot ist, ist er tot. Dann hat er das auch nicht mehr. Aber das ist die Befriedigung. Man fragt ja oft, wieso ist der nicht satt? Warum sagt der nicht, 1 Milliarde reicht mir und mach noch ein Kinderheim auf? Warum macht der das? Warum macht der immer weiter und warum machen solche Leute immer weiter und spielen ihre Macht aus und machen aus den Politikern die Puppenspieler? Ja, deswegen, weil diese Gier der maladaptiven Systeme unendlich ist, weil es ein künstliches Befriedigen ist, ein natürliches Befriedigen, findet immer seine Sättigung, weil es die Homöostase, also das Gleichgewicht, immer hält. Weil es nämlich an die Ressourcen, die es umgibt, sich anpassen muss und davon abhängig ist. Deswegen machen Naturvölker, holzen nicht den Wald ab, der sich 2 Kilometer um sie herum ist. Da würde jeder sagen, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Da haben Generationen gelebt von. Wir machen das aber, weil wir ein neues Möbelstück haben wollen. Mhm. Alles, was wir in Städten zuführen, führen wir zu, kommt nicht aus den Städten. Das geht immer weiter, immer weiter. Das hat mit Ressourcen zu tun. Und das tun wir nicht. Wir sind abhängig von unseren Bedürfnisbefriedigungen, die wir aber maladaptiv bewältigen. Und das ist die größte Krankheit, die die Menschen haben, weil sie in Konflikt, also in Kampf mit ihrem eigenen Selbst ausufert und das Ich überproportional aufbläht.
Wie steigt man da aus? Und dann fange ich an. Wie steigt man da aus? Ich meine, ich habe diesen Erkenntnisprozess ja auch gemacht. Ich war ja wirklich dann fertig mit der Ausbildung, ich bin Offizier geworden oder ich wäre 2 Wochen später Offizier geworden. Plötzlich kam die Stimme aus dem Himmel, also jetzt nicht sprichwörtlich, das war jetzt nur ein Beispiel. Also mich hat halt einfach so eine innere Erkenntnis erreicht, dass ich gesagt habe, das läuft hier total falsch. Ich kann doch hier dieses System nicht im Krieg unterstützen. Ich dachte immer, ja, Kindheitstraum, Pilot, jetzt bin ich da, wo ich sein will und habe festgestellt, so ein Blödsinn, ich muss ja hier Fallschirmjäger in den Krieg fliegen. Ich wollte mal Getreide nach Afrika fliegen mit der Transall. Das war so meine naive Vorstellung. Ja. Und dann plötzlich war es mir klar, dass wenn ich da jetzt weitermache, ich ja aktiv mit an dem Unglück auf dieser Welt beteiligt bin. Und das hat mich einfach belastet und ich habe es dann sein lassen. 5 Jahre Ausbildung, die Schule, Lufthansa und das habe ich alles hingeschmissen. Und Gott sei Dank. Ja.
Ja, ja.
Aber was unterscheidet mich jetzt von Steffen Seibert?
Das bewusste Rangehen an das Ganze und das bewusste sich Gedanken machen darüber und das Empathische, das Mitfühlen des anderen, das unterscheidet dich von diesem Seibert. Bei dem Seibert ist es, der klammert das aus. Das andere, also die Empathie mit dem anderen.
Der hat doch auch Kinder,
Vater sein und Mutter sein hat nichts mit empathisch hochentwickelten Lebewesen zu tun. Kinder kriegen kann jeder. Kinder halten kann jeder. Kinder großziehen kann jeder. Das kann jeder. Ich muss dazu kein moralisches Empfinden haben. Das Kind muss funktionieren. Was ist das größte Problem der Pädagogen mit den Eltern der Kinder, die bei Ihnen in der Schule sind, dass die Eltern glauben, die Pädagogen würden ihre Kinder erziehen. Das ist der Glaube von vielen Eltern. Wieso? Sie müssen es doch erziehen. Da könnte ich hinten rüberfallen, wenn einer das sagt. Der Pädagoge ist gar nicht dafür zuständig, obwohl die Wissenschaft der Pädagogik ist die von der Erziehung und der Bildung, was ja völliger Schwachsinn ist. So. Aber dass die Eltern überhaupt auf die Idee kommen, dass ein anderer Mensch oder eine andere Institution zuständig ist für das, was ich angeblich liebe, ja, wo ich meine größten Gefühle reinsetze, das ist Selbstzeugnis ohne Wenn und Aber. Das ist einfach ein Schuss, das sagt vieles aus. Ich brauche da gar nicht weiterreden. Ne? Mhm. Und das unterscheidet Leute wie Seibert oder dich oder mich oder andere Leute auch. Das ist das Empathische, das Nachempfinden von Situationen, das Nachempfinden vom Leid anderer. Und ich kann das Leid nicht machen. Ich sage zum Beispiel immer, ich habe auf diesen ganzen Luxus, den unsere Gesellschaft so hat, ja, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich genau das Gleiche weiß wie du. Davon, wenn ich das kaufe und mich nur davon zuschustere, da sterben aber ein paar Kinder von. Mhm. Jetzt John Ziegler, alle 5 Sekunden, ne, stirbt ein Kind unter, ich glaube, 12 Jahren. Nicht? So, es gibt keinen Finalen, es gibt keine Finalität des Hungers oder des Sterbens mehr auf diesem Planeten. Es ist eigentlich alles da. Diese Umverteilung, dieses Macht, alles nur auf maladaptive Systeme aufgebaut. Mhm. Deswegen werden 60 Leute die ganze Welt regieren können. Weil die haben ihre maladaptiven Systeme so gefahren, dass es so funktioniert. Mhm. Haben geerbt und ich weiß nicht was. Und dann kommen die anderen, das sind die Bremser im Leben. Das bist du und ich. Ja, die tun ja nicht genug für sich. Die fahren ja kein Porsche. Könnten wir. Verkaufen und so weiter liegt uns wahrscheinlich auch ganz gut. Aber wir machen das auf einer anderen Ebene. Wir verkaufen das nicht. Wir sagen, Mensch, werde endlich Mensch. Guck mal dahin und guck in die Richtung. Den Rest brauchst du gar nicht. Ein Mensch, der mit sich im Reinen ist, der braucht das plötzlich auch gar nicht. Der braucht keine goldene Toilette. Der muss kein Haus am Berg mit sowieso 5 Millionen haben, obwohl er die vielleicht hat. Ja? Es gibt ja Millionäre, die verschenken ihre Häuser und kommen plötzlich auch auf so einen Trip und merken langsam, was los ist und sagen, ich verkaufe den ganzen Müll mal oder ich versteigere es im Internet. Hat es ja mal bei so einem Schweizer gegeben. Ne? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber auch ein Multimillionär. Ja, und der das alles verkauft und lebt dann von seiner Stiftung oder von seinem Verein, hat noch ein gutes Leben und so weiter. Ist okay. Mhm. Ne? Aber auf diesen Trip kommen ja nur wenige und das sind quasi die Idioten. Die anderen sagen, das sind die Idioten. Wieso hätte ich es doch weitermachen müssen? Aber die Leute merken nicht, dass Macht im Grunde genommen, Macht über andere nur dadurch funktioniert, weil ich selbst in mir für mich Ohnmacht habe. Und da muss ich immer wieder Macht generieren. Das ist im Grunde genommen Täterpsychologie. Das tut jeder Schläger, macht genau das Gleiche. Schlägerverhalten und Multimillionäre sind eigentlich identisch von ihren maladaptiven Systemen und von ihren Bedürfnissen, die sie unendlich niemals stillen können. Deswegen werden das Multimilliardäre. Und die sind hinterher von den Werten, die sie in der Öffentlichkeit tragen, so wie Kinder im Sandkasten. Ich habe aber eine längere Yacht als du. Hehehe, 3 Meter länger ist meine. Ja, meine hat 3,5 Milliarden gekostet, deine 3,2. Jetzt hör mal zu, ja?
Okay.
So wird das dann geredet. Ja gut, dann kriegst du den Scotch von mir und ich krieg den Whisky von dir. Okay, hast ja recht. Okay. Und so läuft das dann, auf dieser Ebene läuft das. Das ist wie im Kindergarten, weil die dann wieder zurückfallen in das, was übrig geblieben ist in ihrem limbischen System. Mhm. Die meisten Menschen verstehen es nicht, weil es nie Thema in der Aufklärung ist. Es ist nie Thema, über Psychologie zu reden. Es ist aber ein total wichtiges Thema. Das ist der einzige Grund, warum ich in die Friedensbewegung reingegangen bin. Nicht, um da Halligalli zu machen, sondern um den Leuten das klarzumachen, was nicht gelungen ist. Weil die haben sich sofort gespalten und sofort sind sie aufgegangen in rechts, links, haben heute diese komischen Themen und jede Sau, die durchs Dorf gezogen wird von den Politikern, da gehen sie wieder hinterher und Böhmermann hier und der dort und klicken das an und ich gucke da gar nicht mehr hin. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe einen unglaublichen Drang, aus Facebook zu verschwinden. Ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Kack, auf diese ganze Laberei um das goldene Kalb oder um das verrostete Kalb, weil das ist so öde und so... Boah, ich kann mich doch nicht mit sowas aufhalten. Ich muss doch meinen eigenen Lebensweg gehen. Dafür möchte ich meine Energie weiterhalten, um das zu tun, was ich tun möchte. So wie du, ich bin kein Flieger mehr und mache jetzt das für die Menschen. Mhm. Und da gibt es doch so viele, ne?
Lass uns mal irgendwie einen Punkt finden, jetzt, wie wir aus dem Gespräch rausgehen. Und zwar gerade in Bezug auf die Frage, wie können sich Menschen verhalten, wenn sie jetzt eben auf diese Ignoranz stoßen? So, vielleicht können wir damit schließen, so dass wir so ein kleines bisschen, ja, die Leute sitzen in einer Situation, wo sie merken, sie haben hier mit Argumenten, können sie nichts machen. Wie kann man sich mit einem goldenen Weg aus so einer Situation als Sieger herausbegeben, ohne das Gefühl zu haben, einfach nur klein beigegeben zu haben?
Wozu dient eigentlich Wissen? Wozu dient die Anhäufung von Wissen? Das geostrategische Wissen ist mir nur nützlich, wenn ich das mache, was Daniele Ganser macht. Dann nützt es mir was, weil ich habe einen Doktortitel da drin, ich habe die das habe ich alles aufgedeckt. Es ist mein Beruf oder meine Berufung und ich bin an der Universität oder auch nicht oder ich mache damit aber was. Das hat etwas Reales, einen realen Bezug. 99% aller Leute, die 100% über Geostrategie und über Daniele Ganser alles in- und auswendig können, ja, 99% von diesen Leuten machen aber beruflich gar nichts mit diesen Dingen. Aber was macht das Gehirn mit dieser Information? Was macht das Gehirn mit einer Information, die ich nicht ausleben kann? Es lähmt meinen gesamten Organismus und es verfällt in eine Depression. Und was ist der Ausweg aus dieser, das ist wieder eine maladaptive Strategie, was ist der Ausweg, andere vollzusülzen, wie grau diese Welt doch ist und wie schlimm das ist und du musst das jetzt auch endlich wissen. Und das ist der falsche Weg. Mhm. Wissen dient einzig und allein nur einem einzigen Zweck, zu wissen, dass man ein spirituelles Wesen ist. Das ist Wissen. Wissen dient nur dazu, um sich zu erden, um zu wissen, ich bin eins mit dem Ganzen und so weiter. Was jetzt aber viel komplexer ist als das, was ich jetzt sage. Mhm. Aber wir sind spirituelle Wesen. Wir sind keine geistigen oder vernünftigen Bildungswesen, die jetzt etwas machen, um Architekt oder um was weiß ich was zu werden, was wir in unserer Kultur alles erfunden haben, nur damit das Herrschaftssystem sich trägt und das Fiat-Money-System sich weiter erhält und so weiter. Das ist gar nicht der Grund, warum wir da sind. Wir sind da, um unsere spirituelle Verankerung hier zu haben. Und wer das hat, der hört auf damit, anderen zu erzählen, wie toll er ist, anderen zu erzählen, wie falsch sie denken. Der hört damit auf zu sagen, ich habe eine Wahrheit, die du nicht hast und die werde ich jetzt kundtun. Jawohl! Was für ein Schwachsinn ist denn das? Das ist ein Riesenschwachsinn. Und das müssen diese Leute, tut mir leid für die, die das jetzt hören, das müssen diese Leute mal verstehen, dass das zu nichts führt, außer zur Selbstzerstörung, zur Selbstinszenierung der eigenen Selbstzerstörung. Weil ich auf Dauer nämlich niemanden überzeugen kann von meiner Wahrheit, denn jeder hat seine eigene. Mhm. Und jeder hat sein eigenes Leben. Und jeder hat auch seine eigenen Wege, die er hat. Jeder hat seine eigene Planung. Ne? Jeder hat seine Familie etc. Ich muss niemanden davon überzeugen, dass meine Wahrheit besser ist als deine Wahrheit. Das muss ich überhaupt nicht. Ich kann ihn einladen, dabei zu sein. Wenn er das aber nicht möchte, dann akzeptiere ich das und das ist auch egal. Das ist auch nicht wichtig. Mhm. Wichtig ist, dass ich in meinem Leben diese spirituelle Erdung, dieses Wesen werde und das bin. Und das für mich repräsentiere und nach außen scheine. Und dann entsteht etwas ganz anderes. Dann entsteht nämlich, was vorher das Hamsterrad gewesen ist. Ich muss aber nicht überzeugen. Ja, komm her, hier ist noch ein Buch und hier ist noch ein Buch und so weiter. Und ich schreibe jetzt noch ein Buch. Hast du gehört? Ich schreibe noch ein Buch. So. Und das hört dann auf. Dann sagt man sich, was soll der ganze Zirkus eigentlich? Das ist sowas von unwichtig. Wichtig ist, dass ich das weiß und der Rest ist eigentlich unwichtig. Dass die Menschheit, das ist natürlich bitter, das ärgert mich auch, dass die Menschheit nur noch 100 Jahre hat, um hier die Reißleine zu ziehen, ja, was nichts mit geostrategischen Theorien zu tun hat, sondern mit unserer Umwelt, also um unserer In- und Umwelt. Umwelt ist schon wieder so ein Begriff wie, ich bin außerhalb und die Umwelt ist, also ich bin in mir und die Umwelt ist außerhalb von mir. Ja, man kann das auch als eins betrachten, aber das ist halt schwierig für viele Leute, weil wir so getrennt im Dualismus aufgewachsen sind. Und das führt halt dazu, dass die meisten Menschen in der Geostrategie quasi in so einen Irrgarten reinlaufen. Wenn sie nicht damit beruflich oder irgendwie was fachlich auch machen können, meinetwegen Seminare halten und dann wieder da und da, ist das in Ordnung. Aber als Privatmensch machst du keine Seminare, schreibst keine Bücher und trittst nirgendwo auf. Du bist in deinem Kämmerlein, in dir, in deiner eigenen Wohnung, 50 Quadratmeter und sülzt deine Frau vielleicht zu und die kannst schon gar nicht mehr hören. Ne? Oder deine Freundin oder der Mensch, kannst du nicht mehr, ich will dir mal über, hast du Bayern gestern, nee, hab ich nicht. Ja, ich will schon wieder vollsülzen und der will was über Bayern erzählen, wie toll die Welt vielleicht ist und wie toll das Event gestern gewesen ist und ich weiß nicht was. Dafür ist dieser Mensch auf Dauer gar nicht mehr offen. Er verliert sein Lächeln und wird immer griesgrämiger. Also er geht in eine Depression hinein. Er wird depressiv und das müssen die Leute begreifen, dass das dazu führt, dass sie depressiv werden. Sie müssen die richtige Information für ihr richtiges Leben, das müssen sie machen. Sie müssen in ein ganz anderes Handeln kommen. Das habe ich versucht in der Friedensbewegung, ist aber nicht gelungen, weil die meisten Leute das überhaupt nicht...
Vielleicht noch nicht.
Nein, noch nicht, vielleicht, weil ich war auch der Einzige, Weg, ja. Ich war der Einzige. In der Friedensbewegung war ich der Einzige, der über Psychologie geredet hat. Da war ich der Einzige. Und deswegen konnte man natürlich auch schnell sagen, ja, der Rüdiger, was der wieder redet, der will, dass wir was tun, hat der eine Macke. Die sollen was tun. Ich will eine Souveränität Deutschlands haben. Ich will endlich einen Zaun um Deutschland haben, damit wir sagen können, so ist die Verfassung und so ist das Recht und das nehmen wir uns dann. Was das letztlich bedeutet für ihn selbst, hat er gar keine Ahnung von. Das ist ihm gar nicht bewusst, dass er sich selbst wieder abgibt. Dass er die Verantwortung von dem wieder total abgibt. Wofür brauche ich einen Zaun? Die meisten Leute sagen, wir leben in einem unfreien Land. Ich sage, nee, das stimmt überhaupt nicht. Natürlich könnte die Freiheit in diesem Land größer sein, ohne Wenn und Aber. Natürlich könnten die Politiker viel mehr Freiheit einfordern. So wie das in vielen Theorien der Libertären da ist, würde ich das auch gerne haben, dass die Freiheit das Maß ist. Aber nicht mit dem, was die Libertären, also das werde ich demnächst anders diskutieren, mit einer Gruppe von Libertären da mal einsteigen. Aber ich kann mir aber auch meine eigenen Freiheitsräume bauen. Aber meine eigenen Freiheitsräume baue ich mir nur, wenn ich mir in mir selbst diese Freiheit gebe, wenn ich mich zu einem freien Menschen mache. Nicht indem ich erkläre, ich bin jetzt ein libertärer Wähler und deshalb bin ich für Freiheit. Nein, nein, das ist Bullshit. Das führt zu gar nichts. Man sieht, was aus den Sozialdemokraten geworden sind. Wenn die aufhören, sozial zu denken, haben wir Sigmar Gabriel, der Waffen verkauft. Was das Asozialste ist, was man sich überhaupt nur denken kann, um andere Menschen zu töten. Da tue ich ja haargenau das Gegenteil von dem, was ein Sozialer eigentlich machen sollte. So wie man sich entfernt, wenn man nicht das ist, aber das denkt. Und libertär zu sein oder libertär zu denken, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Libertär zu denken. Und das gilt mit allem, egal was das ist. Jetzt will ich nicht auf den Libertären rumreiten. Das gilt mit allem. Und wenn ich mich bilde und Bildung haben möchte, dann nützt es mir nichts. Die ganzen Bücher von wem auch immer da drin im Regal zu haben, die in- und auswendig zu können, aber niemand hört mir zu und ich kann damit nichts anfangen, dann frisst es mich auf. Okay. Bildung zielt nur darauf ab, dass ich aus meinen Ressourcen Potenziale generiere, Gerald Hüther, um in eine Potenzialentfalterkultur zu leben, wo ich meine Potenziale lebe. Und diese Potenziale sind das Großhirn. Jetzt ganz platt gesagt, das ist natürlich auch andere, aber es ist das Großhirn. Und wir leben in einer Welt des Zwischenhirns. Leipzig ist die Welt eines Zwischenhirns. Hannover, wo ich herkomme, auch. Oder Hameln. Ganz Deutschland. Ja, die ganze westliche Kultur ist die Kultur des Zwischenhirns, in dem es immer nur um Wettbewerb geht. Immer nur um Kampf halt eben, nicht? Letztlich so um Sieg und Niederlage und so. Das sind zwischenhirnbefruchtete Dinge und Mandelkern und all diese Dinge, die ich dann hochfahre und konditioniere und dann mein Ich transferiert das als eine Persönlichkeit, wo ich weiß, ich bin aber ganz, ganz gut und das ist dann die Einheit, die ich habe. Aber wenn ich aus dieser Einheit rauskomme und meine Potenziale lebe, dann erweitere ich das über mein Großhirn und auf einmal wird die Welt anders. Mein ganzes Leben wird anders, weil ich anders werde. Und da frage ich nicht, warum dies, warum das, warum jenes, dann gehe ich in die Handlung hinein und tue es einfach. Ich mache es. Also bei mir ist das auch so, da kann man mich auch für anzählen. Was ich sage, mache ich. Was ich nicht sage, mache ich nicht. Und so bin ich halt. Weil ich das gelernt habe, so zu machen. Vielleicht aus der Kampfkunst, das weiß ich nicht. So, und jetzt weil es da Realitäten gibt.
Hier muss ich jetzt einfangen. Das ist schwer, deinen Redefluss zu unterbinden. Aber ich mache das auch nur, weil wir hier das Format jetzt so am Schluss sind. Also mir war von Anfang an klar, es war das erste von einer Reihe von Gesprächen. Also die Einladung steht, wann immer du Zeit und sich das ergibt. Sehr, sehr gerne. Wir haben nämlich noch ein Thema heute gar nicht angesprochen. Eins unserer Lieblingsthemen. Es geht auch in diese Richtung zurück. Ja. Und die ganzen großen Hintergründe. Also da gibt es genügend Bedarf. Das noch nachzuholen. Also ich freue mich drauf, das Gespräch nochmal anzuschauen, weil du hast mich gerade so zugedichtet mit Informationen, das muss ich jetzt alles aufarbeiten. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich kommen durfte.
Viel Erfolg weiterhin bei deiner Arbeit und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen hier bei Steinzeit.
Alles Gute dir.
Ja. Ja, liebe Zuschauer, Ihnen geht es jetzt wie mir wahrscheinlich auch, einfach dann nochmal zurückspulen, nochmal an den Anfang gehen, das Ganze nochmal anschauen. Nochmal ein bisschen nachdenken drüber und der Kern des Ganzen ist einfach, lassen Sie sich nicht verbiegen, denken Sie dran, Sie sind nicht allein mit diesen ganzen Themen und vor allem versuchen Sie nicht mit der Brechstange auf die anderen einzuschlagen, sondern seien Sie ein Vorbild des Wissens. Wir versuchen das zumindest in unserer Arbeit hier und ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich fürs nächste Mal, wenn Sie wieder dabei sind bei Steinzeit.